Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext von heute steht wieder im Epheserbrief. Wir haben ja letzten Sonntag schon eine Predigt aus dem Epheserbrief, einen Text daraus behandelt. Und wir haben erfahren, den Epheserbrief, den hat Paulus aus der Gefangenschaft, aus dem Gefängnis, wahrscheinlich in Caesarea oder in Rom, geschrieben an die Gemeinden in Ephesus, aber höchstwahrscheinlich auch an die Gemeinden um Ephesus, also an die Gemeinden in Kleinasien. Und das Thema des Epheserbriefes könnte man mit einem Satz beschreiben. Paulus entfaltet Gottes Plan für die Gemeinde. Es geht um die Gemeinde. Und wenn man den Brief aufmerksam liest, ich hoffe, ihr habt das alles schon mal gemacht, aber ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn man ihn aufmerksam liest, dann sieht man, dieser Brief ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil von Vers 1 im Kapitel 1 bis zum Vers 13, also etwa bis dort, wo letztes Mal unser Predigttext war, dort bringt Paulus die Wahrheiten über die Gemeinde. Er bringt sozusagen die Information, die Lehre, die Dogmen. Und dann in Teil 2, da schreibt er darüber, wie wir diese Wahrheiten, diese Informationen anwenden sollen. Also, man könnte sagen, hier die Information und im Teil 2 dann die Anwendung. Hier die Theorie und dort die Praxis. Und unser Predigttext steht heute genau in der Mitte, genau im Zentrum des Briefes, zwischen diesen beiden Teilen. Und natürlich ist es so, dass immer sehr der Kontext sehr wichtig ist. Ja, so ein Brief ist ja eine Einheit. Paulus hat diesen Brief als Einheit zu den Ephesern geschrieben. Und wenn wir jetzt in der Mitte ein Stückchen behandeln, dann ist es natürlich wichtig, dass wir auf den Kontext achten. Und ich werde auch immer wieder diesen Kontext erwähnen. Was hat er davor gesagt und vielleicht auch ein bisschen, was hat er danach, was wird er danach schreiben. Aber als ich so durch diesen Text durchgegangen bin, um mich für die Predigt vorzubereiten, da ist mir aufgefallen, dass dieser Text wichtig ist für jede Bibelstelle. Ja, wir stehen nach jeder Predigt, die wir hören oder nach jeder Bibellese, die wir halten, nach jeder Bibelstunde, die wir vielleicht besuchen, wir stehen jedes Mal dann an dieser Grenze, zwischen Teil 1 und Teil 2, zwischen wir haben die Information und jetzt wollen wir es doch auch anwenden, jetzt wollen wir es umsetzen, ja, zwischen Theorie und Praxis. Nun, was ist es für ein Text, den wir heute haben? Dieser Text ist ein Gebet, das Paulus zu Gott richtet für seine Leser, also auch für uns. Und ich möchte jetzt diesen Predigttext lesen, ihr findet ihn auf den Zetteln, es ist also nicht von Vers 114, sondern von Vers 14 an. Kleiner Schreibfehler. Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an den inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Also ihr merkt, es ist ein sehr, sehr kompaktes Gebet. Sehr, sehr, sehr viele Themen werden angesprochen. Sehr viele Sachen. Wenn man das so durchliest, ist es ja fast unmöglich, das mit einmal zu begreifen. Und wir werden das versuchen, heute Stück für Stück aufzuschlüsseln. Ich habe extra heute ein paar Punkte auch auf dem Predigtzettel mit draufgeschrieben, damit wir das besser verfolgen können. Im Epheserbrief ist dieses Gebet schon das zweite Gebet, was Paulus spricht. Das erste Gebet, ganz interessant, es ging darum, dass die Gläubigen den Reichtum, den sie in Christus haben, erkennen mögen. Ja, sie haben den Reichtum und jetzt geht es darum, dass sie ihn auch erkennen. Und Paulus schreibt im ersten Kapitel im Vers 3 schon, gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also wir haben diesen Segen. Und nun in diesem Gebet, da bittet Paulus darum, dass der Herr schenken möge, dass wir diesen Segen, diese Kraft anwenden können. Das, was ich gerade gesagt habe. Jetzt geht es darum, das, was wir schon haben, dass wir das auch anwenden können. Und Paulus beginnt sein Gebet mit dem Wort deshalb. Und dieses deshalb bezieht sich jetzt eben nicht nur auf diesen Vers kurz vor dem deshalb, sondern es bezieht sich auf diesen ganzen ersten Teil. Deshalb, weil wir den Reichtum haben, den ich euch jetzt bis eben gerade beschrieben habe, deshalb flehe ich nun zu Gott, dass er diesen Reichtum in den Gläubigen aktiviert, dass sie treue Kinder Gottes werden können. Paulus möchte, dass wir als Christen zu maximaler Kraft wachsen, ja, dass wir, man könnte sagen, voll funktionstüchtige Christen werden. Und Paulus weiß, da reicht das Wissen allein nicht aus. Ich kann zum Beispiel alles über ein Auto wissen, wie das Getriebe funktioniert, die Auspuffanlage, wie die Polsterung ist, was weiß ich, die Karosserie, ich kann alles wissen. Aber wenn ich dann das Auto nicht fahre, bringt mir das wenig. Ein anderer, der kann extrem wenig über ein Auto wissen, aber steigt ein und er schrubbt Kilometer jeden Tag. Ja, das ist es, worum es geht. Und dieses Gebet ist natürlich eine Bitte, ein Flehen zu Gott, aber es ist auch gleichzeitig eine Bitte, vielleicht könnten wir sagen, eine Ermahnung an uns Hörer. Paulus bittet die Gläubigen, dass sie Gott in rechter Weise antworten, dass sie danach streben, dass sie Gott darauf antworten, was er ihnen gelehrt hat in den ersten drei Kapiteln. Und er bittet darum, und jetzt können wir das auf unseren Zettel verfolgen, er bittet darum, erstens, dass wir gestärkt werden durch die Kraft des Geistes, zweitens, dass Christus in uns wohnt, drittens, dass wir die Liebe Christi erfahren und erkennen, viertens, dass wir mit der Fülle Gottes erfüllt werden und fünftens, dass das alles zur Ehre Gottes geschieht. Und diese fünf Bitten könnten wir zusammenfassen oder die kann man zusammenfassen zu einer einzigen Bitte. Paulus bittet Gott um die Kraft als Christ zu leben. Ja, wir haben hier Teil 1 und Teil 2 und jetzt in der Mitte kommt das Gebet, hilf uns Gott, dass wir Teil 1 anwenden, so wie du es in Teil 2 uns schreibst. Und diese eine Bitte, ja, um die Kraft als Christ zu leben, die besteht, wenn man so will, aus fünf Teilbitten oder aus fünf Stufen. Und das Wort Stufe, das drückt es schon sehr gut aus. Jede Teilbitte baut dann auf die vorherige auf. Und jede weitere Stufe soll uns dann immer mehr dazu befähigen, als Christ zu leben. Und bevor wir jetzt uns diese einzelnen Teilbitten ansehen, wollen wir nochmal auf den Anfang schauen. Nochmal ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Paulus beugt seine Knie, sicherlich vor Demut und vor Erstaunen. Nun, die Bibel schreibt keine feste Gebetshaltung vor. Ja, in der Bibel finden wir Leute, die stehen beim Beten und die sitzen und die liegen und die knien. Aber die Bibel macht deutlich, es kommt immer auf die innere Haltung an. Und Paulus ist anscheinend so bewegt, dass er seine innere Haltung jetzt nach außen ausdrücken muss. Er geht auf die Knie. Und wir fragen natürlich, warum ist Paulus so sehr bewegt? Was bringt ihn auf die Knie? Und es ist natürlich der Reichtum Gottes, der Segen, von dem er die ganze Zeit gesprochen hat. Ja, deshalb, wegen diesem Segen. Und ich möchte ein paar Verse oder ein paar Inhalte nochmal uns ins Gedächtnis rufen, mit welchem Reichtum, mit welchem Segen Gott uns beschenkt hat. Wenn wir ins Kapitel 2 schauen, Vers 5, da steht, weil Gott uns in Christus lebendig gemacht hat. Oder dann Vers 10, weil wir Gottes Schöpfung sind, sein Werk. Wir haben Bürgerrecht im Himmel. Wir sind nicht mehr Fremde, wir sind nicht mehr von Gott getrennt. Und letzten Sonntag haben wir von dieser Einheit gehört, die neue Einheit zwischen Heiden und Juden in Christus. Und welch eine Gnade, welch ein Reichtum das gerade für uns Heiden, ja, für uns, die wir eben nicht zu dem jüdischen Volk gehören, ist, das ist. Ja, dass wir eben jetzt auch zu Gott dürfen. dass wir sogar gleichberechtigt sind mit dem Gottesvolk, mit den Juden, dass es keine geistliche Zweiklassengesellschaft mehr gibt. Paulus schreibt dann im Kapitel 2, Vers 19, ja, es ist sogar so, wir sind Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, damit meint er das Wort Gottes. Und dann im Vers 21 und 22, dann bringt er dieses Bild, wir sind zusammengefügt zu einem Bau, zu einem Tempel. Ja, jeder Christ ist wie ein Stein und das ist eine Einheit, ein Tempel. Und jetzt kommt der Punkt, in diesem Tempel, dieser Bau, das ist die Wohnung Gottes. Das heißt, Gott wohnt in uns. All das haben wir in Christus. Und dieses Wort in Christus, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, das ist das Schlüsselwort im Epheserbrief. Das kommt 12-mal vor. Immer wieder diese Wendung in Christus. Sie ist also sehr wichtig. Und das heißt, auch wenn wir Christus verlassen oder wenn Christus nicht mehr an allererster Stelle steht, dann zerbricht diese Einheit. Dann verlieren wir diesen Reichtum. Und Paulus bittet nun Gott, den Vater von Christus, dem, der uns diesen Reichtum in Christus geschenkt hat. Und jetzt ist es ganz interessant, wie er Gott weiter beschreibt, wie er ihn weiter anbetet. Vers 15, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Paulus bittet und lobt Gott in seinen Briefen sehr oft. Aber diese Wendung hier, dass jedes Geschlecht auf Himmel und auf Erden seinen Namen von ihm erhält, die ist einmalig. Und wir fragen uns, was steckt dahinter? Warum kommt jetzt diese Wendung hier? Und dazu ist es wichtig zu wissen, dass man im Alten Testament, dass die Menschen Namen gegeben haben, eben ihren Kindern, nicht nur, um sie zu unterscheiden, nicht nur, um sie zu rufen, sondern einen Namen geben, das drückt auch immer Herrschaft, Besitz, Gewalt über die jeweilige Person aus. Ja, zum Beispiel hat Gott am Anfang der Welt alle möglichen Tiere geschaffen und dann sagte er, der Mensch soll über sie herrschen. Und was war das erste Zeichen, dass der Mensch über sie herrschen soll? Adam sollte jedes Tier benennen. Oder Gott ruft Abram und Sarai aus dem Zweistromland. Er ruft sie, sie sollen ihm folgen, sie sollen seinem Wort glauben, sie sollen seine Diener werden. Und was geschieht dann irgendwann? Er gibt ihnen andere Namen. Abraham und Sarah. Und wer ein bisschen die Bibel kennt, der weiß, da kommen ganz viele Stellen, wo Gott den Leuten einen neuen Namen gibt oder wo ein Name eine besondere Bedeutung hat. Nun, wenn Paulus nun bekennt, dass Gott allen Geschlechtern, das könnte man noch besser mit Familien übersetzen, allen Familien auf der Erde und im Himmel den Namen gibt, dann drückt er damit aus, dass Gott sie alle erschaffen hat und dass er sie noch erhält und dass er über sie herrscht und dass er jedem seine Aufgabe zuteilt. Das bedeutet also, Paulus betont am Anfang seiner Bitte zu Gott die Größe und die souveräne Macht Gottes über alle Geschöpfe. Über alle Geschöpfe, also auch über die im Himmel, das sind die Engel, die Dämonen und auf die auf der Erde natürlich die Menschen. Gut, jetzt wissen wir, was hinter dieser Redewendung steht, aber noch nicht, warum Paulus diese Redewendung erwähnt. Er wird in den nächsten Versen gewaltige Bitten äußern. Er wird Bitten äußern, die so mutig sind, dass sie eigentlich fast schon zu weit gehen. Man fragt sich, wie kann Paulus so forsch sein, so mutig sein und das bitten? Aber hier gleich am Anfang, da betont er die Souveränität Gottes, um deutlich zu machen, auch wenn ich hier unerhörte Sachen bitte, Gott ist fähig, diese Bitten zu erfüllen. Und Gott ist nötig, um diese Bitten zu erfüllen. Ja, wir sind von Gott abhängig. Er ist fähig, er kann es und er ist auch nötig. Wir brauchen ihn dazu. Und nun wollen wir uns mal diese Teilbitten, die Paulus zu Gott vorgebracht hat, Stück für Stück ansehen. Das erste, was Paulus für die göttliche Familie, also für die Gemeinde bittet, das ist Vers 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Also, Paulus bittet um die Kraft, als Christ zu leben. Erstens, dass wir gestärkt werden durch die Kraft des Geistes. Und es geht in dieser ersten Bitte, es ist eindeutig, es geht um Kraft, um Power. Und es geht nicht um irgendeine Kraft, es geht um die größte Kraft, die es überhaupt gibt, nämlich um Gottes Kraft. Und schon in der ersten Bitte Da merken wir, wie mutig Paulus bittet. Er bittet nicht so ein bisschen Unterstützung, ja, ein bisschen Kraft im Kampf des Christen, sondern Paulus geht ganz oben rein. Er bittet Gott, dass wir mit Kraft gestärkt werden nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Entsprechend Gottes Reichtum, entsprechend seiner Macht und Stärke. Man kann ja nach seinem Reichtum geben oder von seinem Reichtum geben. Wenn wir heute hier zum Beispiel einen Millionär zu Gast hätten und er würde dann rausgehen und auch etwas in unseren Kollektenkasten geben und er würde 500 Euro reinlegen, das wäre toll. Aber dann hätte er nur etwas von seinem Reichtum gegeben. Wenn er aber rausgeht und, sagen wir mal, 100.000 reinwirft, dann gibt er nach seinem Reichtum. Nun, wie kommt Paulus dazu, so forsch, so mutig zu bitten? Wie kommt er auf die Idee, sich das überhaupt zu getrauen vor Gott? Nicht so demütig erstmal hinzugehen und kannst uns nicht ein bisschen helfen? Die Antwort ist ganz einfach, durch Jesus. Jesus selbst hat seine Jünger dazu aufgerufen, so zu beten. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis vom Freund, der seinen Freund wiederum besucht, der bekommt noch einen anderen Freund, aber mitten in der Nacht zu Gast, und dann hat er kein Brot mehr, und er muss dann zu seinem anderen Freund, und er klopft dort an der Tür, und er ruft von drinnen, na, was ist, ich brauche Brot, nein, ich kann dir nichts geben, mein ganzes Haus schläft schon, ich würde hier alles in Unruhe bringen. Und was macht der andere Freund? Der klopft so lange, bis er dann doch aufsteht, alle aufweckt, ihm Brot bringt und alles, was er braucht. Und Jesus sagt, genau so mutig oder so aufdringlich sollt ihr bitten. Oder das Gleichnis mit der Witwe und dem ungerechten Richter. Ja, da gibt dieser ungerechte, dieser böse Richter dieser Witwe kein Recht. Und die Witwe sagt sich, na, ich bleib dran. Und sie tut so lange diesen Richter bemühen und bedrängeln, dass er sich irgendwann sagt, so jetzt reicht's mir, ich gebe dieser Witwe ihr Recht. Und Jesus sagt, so sollt ihr bitten, mit dieser Ausdauer, mit diesem Mut, mit dieser Aufdringlichkeit. Also, Paulus bittet so mutig, nochmal Vers 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden nach dem inneren Menschen. Also die Stärkung durch göttliche Kraft wird, so sagt er, durch den göttlichen Geist, also durch den Heiligen Geist bewirkt. Und das ist derselbe Geist, von dem Paulus dann schon im ersten Kapitel geschrieben hat, Vers 17, der Geist, der uns Weisheit und Offenbarung gibt, sodass wir dann Gott näher kennenlernen können, besser kennenlernen können. Also wir werden mit göttlicher Kraft gestärkt durch den Geist. Und wo geschieht das? Paulus schreibt, am inneren Menschen. Es geht also nicht um unsere äußerliche Kraft. Es geht nicht darum, dass wir meinetwegen so kräftig werden wie Simson, sondern es geht um unser inneres Wesen, um unseren Charakter. Und wir wissen, die Bibel nennt das ja auch immer Herz. Im nächsten Vers wird das dann wieder deutlich, unser Herz. Und jetzt könnte einer fragen, ja, warum ist der innere Mensch so wichtig? Warum müssen wir innerlich von Gott gestärkt werden? Es ist so, dass unsere äußere Kraft meistens eigentlich schon ausreicht. Wir haben genügend Kraft, um Sünden nicht zu tun oder um gute Dinge zu tun. Ja, da gibt es eine Sache, da weiß ich ganz genau, da darf ich nicht hinsehen, was ganz was Schlimmes, irgendein Film, was weiß ich, ein Bild. Und ich habe tatsächlich genügend Kraft, mit meinem Kopf diese Bewegung zu machen. Reicht aus. Oder ich weiß, ich sollte mehr Gemeinschaft haben, ich muss in die Gemeinde gehen. Ich habe genügend Kraft, dorthin zu laufen. Oder ich weiß, ich muss den Leuten hier zuhören, ich habe genügend Zeit. Oder ich sollte hier Leute unterstützen, ich habe genügend Geld. Also wir haben genug Möglichkeiten, meistens jedenfalls. Wir haben Kraft, wir haben Zeit, wir haben Geld. Aber unser Wille, unser Charakter ist oft zu schwach. Wir haben leibliche Kraft und wir haben geistliche Kraft. Manche haben heute etwas weniger leibliche Kraft als sonst. Geistliche Kraft ist aber für Menschen, für Christen das Entscheidende, das Wichtigste. Geistliche Kraft können wir mit aller leiblichen Kraft nicht aufwiegen. Im Gegenteil. Je mehr wir am inneren Menschen wachsen, desto weniger spielt der äußere Mensch eine Rolle. Paulus schreibt mal an die Korinther in seinem zweiten Brief, Kapitel 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz, hier redet er wieder von diesem Reichtum, in irdenen Gefäßen, also in uns. damit die überragende Kraft von Gott, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und jetzt kommt's. Wir werden überall bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Und dann ein paar Verse später schlussfolgert er: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und Paulus macht deutlich, nur Gott kann den inneren Menschen erneuern und stärken, sodass wir eben mehr und mehr den Versuchungen widerstehen können, ja, dass wir das Gute tun können, dass wir Gott ähnlicher werden. Das ist seine Bitte an Gott. Aber wie ich schon erwähnt habe, es ist eben nicht nur die Bitte an Gott, sondern es ist auch die Bitte an uns, die Ermahnung an uns. Wir sollen uns Gott nähern. Wir sollen uns mit Gottes Wort ernähren. Wir müssen uns dem Willen dieses Wortes unterordnen, dem Willen des Heiligen Geistes unterordnen. Wir sollen in jeder Entscheidung unseres Lebens nach dem Willen Gottes fragen. Und wenn wir das tun, dann werden wir auf diese Weise durch Gottes Kraft im inneren Menschen gestärkt. Ja, wenn wir Gottes Wort, Gemeinschaft, Gebet, das sind immer diese 3G, hat man uns früher gesagt. Wenn wir an diesen 3Gs bleiben, dann trainieren wir auf diese Weise unsere geistlichen Muskeln. Dann trachten wir auf diese Weise nach der Stärkung des Geistes. Und dann wird auf diese Weise die Sünde immer weniger Raum in uns gewinnen. Und hier merken wir wieder, es ist diese Spannung. Ja, wir sind von Gott abhängig. Er ist souverän. Und wir müssen ihn darum bitten. Aber ja, wir sind auch verantwortlich. Beides ist da. So, das war die erste Stufe. Das war die erste Teilbitte von Petrus. Um Stärkung durch die Kraft des Geistes. Und im nächsten Schritt bittet Paulus darum, dass Christus in unseren Herzen wohnt. Vers 17. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass der Christus überhaupt in unseren Herzen wohnt. Dass er überhaupt Wohnung macht. Das geschieht schon in der Wiedergeburt. Und Paulus hat das in seinem Brief erwähnt, er ist schon darauf eingegangen. Ja, er hat deutlich gemacht, dass Christen Christen sind, weil sie Christen in Christus sind. Immer wieder dieses Schlüsselwort, in Christus. Und es geht hier bei dieser nächsten Stufe auch nicht um ein Zusatzprogramm. Kein Zusatzprogramm zu, wir haben hier die Stärkung des Geistes und jetzt kommt noch, dass Christus in uns wohnt. Sondern, wenn man am inneren Menschen durch Gottes Geist gestärkt wird, dann bedeutet das, dass Christus in unseren Herzen wohnt. Es geht also nicht darum, dass Christus überhaupt in unseren Herzen wohnt, sondern wir könnten sagen, es geht um Christi Wohnqualität. Ist Christus in meinem Herz einmal so geduldet? Oder bewohnt er auch die letzten Winkel und Ecken meines Herzens? Ich habe ein schönes Büchlein dazu oder einen Ausschnitt davon gefunden von Robert Munger. Das Büchlein heißt My Heart, Christ's Home, mein Herz, Christi zu Hause. Und da beschreibt er das Leben eines Christen wie so ein Haus, wo Christus von Raum zu Raum geht. Und da schreibt er in der Bücherei, welche der Verstand ist, da findet Jesus viel Müll und wertloses Zeug. Aber er nimmt es und wirft es raus und ersetzt es durch sein Wort. Im Esszimmer, der Raum des Appetits, da findet er auf einer weltlichen Speisekarte viele sündlichen Begierden aufgelistet. Und er nimmt diese sündlichen Begierden weg und stellt an diese Stelle Dinge wie Demut und Sanftmut und Liebe. Und alle möglichen Werte, nach denen ein Christ dürsten und hungern soll. Dann geht er ins Wohnzimmer, der Raum der Gemeinschaft, und da findet er viele weltliche Menschen, viele weltliche Aktivitäten. Dann kommt er auch in die Werkstatt, wo nur Spielzeug und irgendwelche sinnlosen Sachen gebaut wurden. Ja, er geht sogar ins Klo, wo die versteckten Sünden aufbewahrt wurden und so weiter, bis er wirklich im ganzen Haus war, in jedem Raum war. Und erst, wenn er jeden Raum gereinigt hat, jede Ecke, jeden Winkel, wenn er ihn gereinigt hat von Sünde, von Dummheit, erst dann kann er richtig zu Hause sein. Und ich denke, das Bild drückt es gut aus. Jesus kommt in das Haus unseres Herzens. in dem Moment, in dem er uns rettet. Er bleibt uns treu, auch wenn wir wieder sündigen, ja. Aber er kann in diesem Haus nicht mit Komfort und Erfüllung leben, bis es von Sünde gereinigt und bis es von seinem Willen erfüllt ist. Es ist Christus nicht egal, ob wir sündig leben oder ob wir eben nach seinem Willen leben. Ja, wenn wir sündigen, betrüben wir ihn. Er wird traurig. In der Bibel steht, wir betrüben den Heiligen Geist, wenn wir gegen seinen Willen handeln. Das Ziel ist es, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens auf seine Führung vertrauen. Dass wir seinem Wort folgen. Und Jesus selbst sagte dazu, Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Kommen wir einigermaßen zügig hier zum nächsten Teil, bitte. Ihr seht, man könnte viel mehr zu jeder Bitte sagen, aber wir wollen versuchen, schnell durchzukommen. Zur nächsten Stufe, Paulus bittet drittens, dass wir die Liebe Christi erfahren und erkennen. Ich lese nochmal ab Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt. Und jetzt merken wir langsam diese stufenweise Entwicklung des Gebets. Die durch den Geist gestärkt sind und in denen Christus wohnt, werden mit ihrem Leben in Liebe gewurzelt und gegründet sein. Und das ist nicht nur eine Bitte des Paulus, sondern das ist eine ganz normale, notwendige Folge. Wenn Christus in unser Leben kommt, dann beginnt er in uns und durch uns seine Liebe zu zeigen. Ja, wenn er in unseren Herzen wohnt, dann, so schreibt Paulus weiter, werden wir in Liebe gewurzelt und gegründet sein. Wir sind in Liebe gewurzelt, wie ein Baum mit dem Erdreich verbunden sind oder wie ein Haus, was auf einem Fundament steht. Und die Liebe Christi, das ist eine übernatürliche Eigenschaft eines Christen. Warum? Weil die Liebe die wahre Natur Christi ist. Und wenn ein Christ auf Dauer nicht liebt, also dass ich mal jemand irgendwie eine schlechte Meinung habe oder mal aufgeregt bin oder, das kann alles sein. Aber wenn ein Christ auf Dauer nicht liebt, dann muss er sich sehr dazu anstrengen. Es ist, man könnte es vielleicht bildlich ausdrücken, so als ob ich mal meine Luft anhalte. Auf Dauer nicht zu lieben, dann musst du auf Dauer Christus, dem Herrn deines Herzens, widerstehen. Und um mal in dieser Analogie mit dem Luftanhalten zu bleiben, wenn Christus in unserem Herzen wohnt, dann muss uns keiner extra sagen, dass wir lieben sollen. Genauso wie uns keiner sagen muss, dass wir atmen müssen. Wir atmen. Das passiert einfach, weil Liebe so natürlich für die geistliche Person ist, wie das Atmen für eine natürliche Person. Und die Liebe Christi, die ist so besonders, weil sie eben nicht einfach nur auf Gefühlen aufbaut, sondern auf Taten. Es geht eben nicht in erster Linie um unsere herzlichen Gefühle für unseren Nächsten, sondern um unseren Willen, etwas für ihn zu tun. Wir haben das schon in der Bergpredigt immer wieder gesehen. Wir sollen so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Er ist zur Tat geschritten. Er hat also nicht nur für Sünder geschwärmt, sondern er hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat ihnen gedient. Er hat sie geheilt. Er hat sie gespeist. Er hat sie verteidigt. Er hat sie geschützt. Er hat sie gelehrt. Er hatte Geduld mit ihnen. Ja, er ist letztendlich ans Kreuz gegangen, um ihre Sünden zu büßen, um ihnen Vergebung zu schenken. Und es ist dann nur logisch, wenn Jesus im Johannesbrief lehrt, 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe unter Christen, die Liebe in der Gemeinde ist eigentlich unser herausragendes Kennzeichen. Und dadurch soll die Welt, dadurch soll in der Welt die Gemeinde Christi Zeugnis geben. Sie soll als Familie Gottes erkannt werden. Das letzte Mal, da ging es ja um Einheit in der Gemeinde und auch das ist ein herausragendes Kennzeichen für die Gemeinde, haben wir gesehen. Und wenn Paulus nun weiter lehrt, dass wir in Christus sind und wenn Christus in uns ist, dass dann auch eben seine Liebe, diese bedingungslose, tätige Liebe in uns ist und in uns wirkt, dann wird auf diesem Weg diese Einheit, dieses Kennzeichen der Einheit gestärkt. Dann wird diese Einheit zur Einmütigkeit. Dann wird diese Einheit praktisch umgesetzt. Und hier merken wir wieder, warum Gemeinde so wichtig ist. Es gibt eben kein christliches Einzelgängertum. Wir können ohne Gemeinschaft in der Gemeinde schlecht Zeugnis geben von der Gemeinschaft, von der Einheit und von der Liebe unter uns Christen. Ja, wenn ich alleine von mir rumdümpel zu Hause, kann ich schlecht davon Zeugnis geben. Gemeinde, Einheit, Liebe, das gehört zusammen. Und wir haben das in Christus. Und Paulus führt seine Gedanken, seine Bittkette weiter. Wenn wir in Liebe gegründet sind, dann werden wir fähig, mit den Heiligen, also mit all den anderen Christen, zu begreifen, Vers 18, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe dieser Liebe ist. Das heißt, wir können diese Fülle und die Liebe nicht begreifen, wenn wir nicht mit dieser Liebe verwurzelt sind, wenn wir nicht in sie eingetaucht sind, wenn wir sie nicht erfahren haben. Jemand fragte mal Louis Armstrong, den Musiker, ob er erklären könnte, was Jazz ist. Und Armstrong antwortete, Mann, wenn ich dir erst erklären muss, was Jazz ist, dann hast du es nicht gespürt, hast du es nicht erfahren. Mit anderen Worten, dann wirst du es nie kapieren. Und so ähnlich verhält es sich mit der Liebe Christi. Du kannst diese göttliche Liebe nicht wirklich, nicht wahrhaft verstehen und begreifen, wenn du sie nicht erfahren hast. Aber wenn Christus dir die Sünden vergeben hat, dann hast du über diese Liebe nicht nur gehört, sondern dann hast du diese Liebe erfahren dürfen. Dann ist Christus mit seiner Liebe durch den Heiligen Geist eben nicht nur in deinem Ohr, sondern auch in deinem Herzen. Und Paulus schreibt an die Römer, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe dieser Liebe, das zeigt die unermessliche Fülle. Sie geht in jede Richtung, sie geht über alle Distanzen. Gottes Liebe kann jede Person in jeder Sünde erreichen. Sie spannt sich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn wir das mal versuchen zu begreifen, wir merken, wir können es nicht begreifen, diese Liebe sprengt unsere Grenzen. Aber Paulus bittet trotzdem, dass wir mehr und mehr von dieser Liebe begreifen. Dass wir immer mehr erkennen, was diese Liebe ausmacht, was sie bedeutet, wie wichtig sie ist. Vers 19, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Je mehr wir von dieser Liebe begreifen, desto mehr kann uns diese Liebe auch prägen. Und hier wird wieder deutlich, es ist eine Bitte zu Gott, aber es ist auch die Ermahnung zu uns. Wir müssen mehr von Christus kennenlernen, um mehr von dieser Liebe zu begreifen. Und wir können das durch wiederum sein Wort und durch die Gemeinde. In seinem Wort, da bekommen wir die Informationen über diese Liebe. Und in der Gemeinde, da können wir diese Liebe erleben und ausleben. Kommen wir zur vorletzten Teil, bitte. Paulus treibt es jetzt zur Spitze. Ja, er bittet jetzt um die Fülle Gottes. Viertens, dass wir mit der Fülle Gottes erfüllt werden. Vers 19, und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Also am inneren Menschen durch Gottes Geist gestärkt zu werden. Das führt dazu, dass Christus in unseren Herzen wohnt. Das führt zu unermesslicher Liebe. Und das führt zur Fülle Gottes in uns. Und wenn wir nur anfangen wollen, diese Größe und die Größe dieser Wahrheit zu begreifen, dann brauchen wir mal nur an die Charaktereigenschaften Gottes zu denken. Ja, seine Kraft, Majestät, seine Weisheit, Liebe, Gnade, Geduld, Freundlichkeit, und so weiter. All die Dinge, die Gott tut, all das, wie Gott ist, alles das gehört zur Fülle Gottes. Und Paulus bittet darum, dass wir jetzt damit erfüllt werden. Und Paulus übertreibt hier nicht. Er erwähnt im Epheserbrief mehrmals die Fülle von Gottes Segen für die Gläubigen in Christus. Er schreibt, dass die Gemeinde der Leib Christi ist und Christus ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Immer wieder dieses erfüllt. Im Griechischen steht dort plero. Und wenn man das Wort wörtlich übersetzt, dann bedeutet das, eine Sache mit etwas voll machen, bis es wirklich ganz voll ist. Also mit einer Sache erfüllt zu sein, bedeutet darum auch im Neuen Testament, dass man nur von dieser Sache erfüllt ist. Also allein von dieser Sache beherrscht ist. Eine Person, die mit Wut erfüllt ist, die ist auch beherrscht von Wut. Eine Person, die mit Fröhlichkeit erfüllt ist, ist beherrscht von Fröhlichkeit. Eine Person, die mit der Fülle Gottes erfüllt ist, das bedeutet nun, dass man auch von Gott beherrscht ist. Dass es keinen Raum mehr gibt für andere Dinge, für sündige Dinge, für mein sündiges Wesen. Total mit Gott erfüllt zu sein, worum Paulus bittet, bedeutet gleichzeitig total entleert zu sein von Sünde. Und das Tolle ist, aufgrund der Einheit mit dem auferstandenen und erhöhten Christus, in welchem wir die Fülle Gottes haben, ja, in welchem die Fülle Gottes ist und in welchem wir darum die Fülle Gottes auch haben. Und darum habe ich heute diesen Lesungstext genommen aus Kolosser. Ich lese nochmal Kolosser Kapitel 2, Vers 9 und 10. Denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr, also ihr Gläubigen, seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ich habe diesen Text extra rausgesucht, damit wir verstehen, dass es ein geistlicher Fakt ist. Wir haben bereits diese göttliche Fülle. Wir sind in Christus. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, wir leben dennoch in dieser Welt in einem Zustand der Unvollkommenheit. Ich denke, das wird jeder von uns jeden Tag erfahren durch unsere schlechten Taten und bösen Gedanken, durch unsere verächtlichen Worte. Und darum geht es Paulus nun, dass wir die Fülle Gottes, dass wir diesen Reichtum in unserem Leben verwirklichen. Dass wir die Grenze nochmal zwischen Lehre und Anwendung, ja, Teil 1 und Teil 2, dass wir diese Grenze überschreiten. Man kann es auch noch kürzer ausdrücken. Wir sollen das werden, was wir schon sind. Wir sollen das werden, was wir schon sind. Es geht um unsere geistliche Reife. Dieser Reichtum, den wir von Gott geschenkt bekommen haben, soll in uns spürbar, soll in uns sichtbar werden. Wir sollen eben nicht mehr als Bettler von Haus zu Haus gehen, obwohl uns Gott ein Schloss voller Gold geschenkt hat. Wir sollen nicht mehr bloß in Gedanken ein Getriebe eines Autos zerlegen können. Nein, wir sollen einsteigen und losfahren. Wir sollen nicht nur über die Wahrheiten Gottes informiert werden, sondern wir sollen durch sie transformiert werden. Und vor 2 Wochen, da habe ich ja über eine Stelle gepredigt, wo Paulus das christliche Leben mit einem Wettkampf vergleicht. Ja, Christ zu sein bedeutet auch, ein Wettkämpfer zu sein. Und das bedeutet, wer Christ wird, der verabschiedet sich eben nicht vom aktiven Leben und zieht sich unter eine fromme Glocke zurück, wo er dann vor sich hin frömmeln kann. Nein, Paulus sagt, wir stehen als Wettkämpfer in einem Kampf, aber wir dürfen in diesem Kampf, auch wenn es sehr viel Leid gibt, auch wenn es Versuchungen gibt, auch wenn wir Schuld auf uns laden, auch wenn der Kampf dadurch sehr hart wird, wir dürfen in diesem Kampf dennoch zuversichtlich sein. Gott liebt uns so sehr, dass er selbst nicht ruhen will, bis wir komplett so sind wie er. Und wir wissen, voll und ganz wird das erst erreicht sein, wenn wir in seiner Herrlichkeit, wenn wir im Himmel sind. Aber Paulus sagt, wir sollen jeden Tag unseres Lebens danach streben. Wir sollen darin wachsen. Mit anderen Worten, Gott soll in uns wachsen. Und hier kommen wir zum Ende des Gebets von Paulus. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Kein Gebet, was je formuliert wurde, hat eine mutigere Bitte ausgedrückt, als Paulus es hier tat. Paulus bittet um übernatürliche Kraft, als Christ zu leben. Und wir fragen nochmal, ist Paulus hier nicht vielleicht ein Stück zu weit gegangen? Nein. Denn es ist unmöglich, zu weit zu gehen. Es ist unmöglich, zu viel zu bitten. Gottes Gaben übertreffen unsere Kapazität zu bitten oder überhaupt nur zu verstehen. Und Paulus hat ja am Anfang des Gebets deutlich gemacht, Gott ist fähig und Gott ist nötig, um diese Bitten zu erfüllen. Und jetzt am Ende macht er deutlich, Gott ist auch gnädig. Er will diese Bitten erfüllen. Und darum kulminiert dieses Gebet in einem Lobpreis Gottes. Vers 20 und 21. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Und in diesem Gotteslob am Ende dieser Bitte wird deutlich, wozu das alles dient, wohin uns das alles führen soll. Wir werden durch Gottes Geist gestärkt. Das führt dazu, dass Christus in unseren Herzen wohnt. Das führt zu unermesslicher Liebe. Das führt zur Fülle Gottes in uns. Und all das muss letztendlich dem Lob und der Verherrlichung und der Ehre und dem Ruhm Gottes dienen. Die letzte Stufe der Bitte des Paulus für uns, dass das alles zur Ehre Gottes dient. Also wenn Gott uns durch seinen Geist, durch seinen Sohn, durch seine Liebe, durch seine Fülle die Kraft gibt, als Christen zu leben, dann geschieht das zu seiner Verherrlichung. Umgedreht können wir auch sagen, nur wenn wir so leben, erfüllt von dieser Liebe, erfüllt von Christus, können wir Gott in rechter Weise verherrlichen. Und wir müssen aber wissen, dass wir auf diese Weise nicht etwas zu Gottes Herrlichkeit dazufügen können. Ja? Wir sind nicht in der Lage, einen unendlichen Gott noch größer zu machen. Sondern es geht dabei darum, dass wir seine Ehre und seine Herrlichkeit anerkennen. Es geht darum zu zeigen, was Gott in uns schon längst getan hat. Und Paulus formuliert es dann so, Vers 21, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. In der Gemeinde in Christus Jesus. Gottes Ehre in der Gemeinde kann nicht von der Ehre in Christus getrennt werden. Und diese Verbindung zeigt uns auf, dass Gläubige fähig sind, Gott zu ehren, weil sie in Christus sind. Also auch die Verherrlichung, die Anbetung Gottes ist total abhängig von Christus. Christus ist der Vermittler von Gottes gnädigen Handeln zu uns und Christus ist auch der Vermittler von unserer Antwort zu Gott. Und dieser Lobpreis Gottes, diese Verherrlichung Gottes wird kein Ende haben. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Paulus lobte Gott, wir loben Gott, kommende Generationen loben Gott und wir werden alle zusammen irgendwann in Gottes Herrlichkeit Gott loben, für immer und immer. Nun, warum? Die Antwort ist ganz einfach, weil Gott es verdient hat. Er verdient die Ehre und die Herrlichkeit und die Verherrlichung von Ewigkeit zu Ewigkeit, für immer und immer. Und Paulus drückt nochmal und stemmt drauf, Amen. Liebe Gemeinde, auch jetzt nach diesem Wort, nach diesem Gebet von Paulus, auch jetzt stehen wir wieder an dieser Grenze zwischen Teil 1 und Teil 2. Zwischen Anwendung, zwischen Lehre und Anwendung, zwischen Theorie und Praxis. Und meine Bitte ist es an euch und natürlich auch an mich, dass wir Paulus nacheifern mit dieser Bitte. Lasst uns Gott von Herzen bitten, dass er uns diese täglich diese übernatürliche Kraft schenkt, als Christ, als Gemeinde zu seiner Ehre zu leben. Amen. Und ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Gebet, was Paulus an dich gerichtet hat und was wir mitbeten dürfen. Und wir bekennen dir, dass wir es so bitterlich nötig haben, dass du uns diese übernatürliche Kraft täglich schenkst. Wir bekennen dir, dass wir so oft versagen und dass wir auf dich angewiesen sind. Herr, dass wir dich selbst in uns brauchen, deine Kraft, dein Geist, deine Liebe, deinen Sohn. Herr, wir bekennen dir, dass wir, da das es eben nicht ausreicht, einfach nur ein bisschen moralisch besser zu werden, sondern dass wir dich selbst brauchen. Und darum wollen wir dich bitten, von Herzen. Amen. Amen. Wir wollen